Samanta chakavale soatraga chanto devata Sadhammang munira sa sunanto sagamukkadang Dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savanakalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Ja, bevor wir jetzt auf unserem Pfad weitergehen, noch ein paar Infos zu dieser Woche. Also der Wochenplan hat sich leicht verändert und ja, bedingt auch natürlich durch vor allem den Mittwoch, den wir ja nicht frei haben oder nicht zur individuellen Praxis zur Verfügung haben. Und am Mittwoch wollen wir am Nachmittag die Apacheta bauen. Und dazu natürlich später noch mehr. Und da haben wir uns gedacht, dass vielleicht ganz schön wäre, dass wir den Dienstag und den Freitag dafür zur individuellen Gestaltung nehmen, den Nachmittag. Ja. So dass ja auch vielleicht das, was hier jetzt hat alles schon stattgefunden hat und was ihr an Eindrücken hattet, sodass das nochmal ein bisschen Raum hat, dass ihr das selber nochmal nachspüren könnt und vertiefen könnt und nochmal für euch auch nochmal eine Form finden könnt, die für euch eben auch geeignet ist. Dienstag und Freitagnachmittag. Ne? Montag und Donnerstag wird ähnlich sein wie jetzt die letzten zwei Wochen. Montag werden wir wieder aufgeteilt haben. Eine Gruppe wird mit Tanja nochmal Natur erleben können, unter Anleitung von dir. Und eine Gruppe wird am Montag kreativ weitermachen. Und ja, dazu auch später mehr, wenn wir dann dabei sind. Und am Donnerstag ist natürlich umgekehrt. Die in der Naturbahn haben dann Kreativteil, die kreativ waren, haben dann Naturteil. Samstag wird dann nochmal ein bisschen anders gestaltet werden. Ich scheue fast ein bisschen davon zu sprechen, dass da ja schon Richtung Ende von unserem Retreat geht am Samstag. Das ist jetzt die letzte Woche, die wir haben. Und ja, da wollen wir auch am Samstagmittag wollen wir dann das Schweigen aufheben. Ja, dazu vielleicht auch nochmal hier der Wunsch, dass ihr diese Woche nochmal wirklich auch darauf achtet und nochmal euch diese Zeit gönnt und schenkt, um wirklich auch die Möglichkeit zu haben, wirklich zu euch zu kommen. Es wird ja jetzt in dieser Woche nochmal so wertvoll, es werden nochmal so wertvolle Tage sein, wo all das, was wir jetzt die ersten zwei Wochen geübt haben und uns bemüht haben, wo das ja nochmal in einer neuen Tiefe auch erfahren und erlebt werden kann. Ja, und dazu auch dann das heutige Thema schon, wo es jetzt halt nochmal auch darum geht, in eine tiefere Achtsamkeit und in ein tieferes Samadhi reinzukommen. Dann habe ich auch mit den persönlichen Gesprächen das ein bisschen anders gestaltet. Da ist jetzt Dienstag und Freitag die Möglichkeit, dass ihr euch eintragt. Also, dass jetzt nicht diejenigen, die gern ein Gespräch hätten, wobei es, denke ich, für alle ganz günstig ist, vielleicht nochmal das Gespräch auch zu suchen, aber wenn es gar nicht von Belang ist und von Interesse ist, oder ja, dann ist das auch okay. Aber da ist eben am Dienstag und Freitag nochmal die Möglichkeit, da liegt unten auch ein Zettel aus, wo ihr euch eintragen könnt. Ja. Bitte der Reihe nach eintragen, sodass dann keine Pausen zwischendrin sind. Und der Tagesplan, der hängt auch unten aus an so einer Pinnwand. Ja gut, so viel an Info und jetzt geht's weiter mit unserer Reise. Wir werden heute das 6. und 7. Pfadglied besprechen, das rechte Bemühen und die rechte Achtsamkeit, wobei ich dazu sagen muss, dass wir eigentlich schon auch immer wieder davon gesprochen haben, vor allem auch vom rechten Bemühen. Das hat sich ja eigentlich durch unser ganzes Praktizieren durchgezogen, wo ich am Anfang ja schon erklärt habe, wie wir in der Meditation durch Etikettieren unseren Geist immer wieder trainieren können, dass er eben einmal nicht nur die ganze Zeit denkt, sondern dass er eben auch einmal erleben kann. Das war ja so die erste große Anweisung für die Meditation. Und dann hatten wir ja über die einzelnen Pfadglieder auch gesprochen, über die natürlich vier edlen Wahrheiten, dieses große Bild, und dann, wie daraus die rechte Gesinnung entsteht. Und auch bei der rechten Gesinnung geht es natürlich immer wieder darum, uns auch zu bemühen. Ja, auch bei der rechten Gesinnung gibt es zwei Möglichkeiten im Endeffekt, das Unheilsame zu vermeiden und das Heilsame zu entfalten. Das sind immer diese zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und bei der Formel von dem rechten Bemühen wird es noch ein bisschen detaillierter auch ausgedrückt. Unheilsame Geistesformationen, die noch nicht entstanden sind, nicht aufkommen lassen. Unheilsame Geistesformationen, die schon aufgekommen sind, überwinden. Also so dieses Vermeiden und Überwinden. Heilsame Geistesformationen, die noch nicht aufgekommen sind, entfalten, und heilsame Geistesformationen, die schon aufgekommen sind, erhalten. Und das ist natürlich hauptsächlich auch in unserem Denken und in unserer Gesinnung auch zu finden. Und gleichzeitig gehört da auch eine große Portion Achtsamkeit auch schon dazu, zu erkennen, zum Beispiel, wann ist so eine Tendenz da, dass unheilsame Geistesformationen aufsteigen. Das ist eine hohe Kunst und eine hohe Achtsamkeitsnotwendigkeit, um das erkennen zu können. Und da haben wir in einer der vier Grundlagen der Achtsamkeit, das sind so diese vier Gebiete, diese vier Bereiche, wo wir Achtsamkeit üben können, aber wie gesagt, komme ich später drauf, haben wir einen Bereich, wo wir auch unsere Stimmungen wahrnehmen können, achtsam mitbekommen können, erleben können, bewusst erleben können. Und da ist es oft der Fall, dass wenn die Stimmung nicht so ganz so leicht ist, nenne ich es jetzt einmal, sondern die Stimmung schon mal wacht in der Früh, schon nicht so ganz gut ausgeschlafen auf. Also kennen wir ja alle so. Und dann braucht es nicht viel, kleine Punkte, kleine Anlässe sind dann nur notwendig. Und wir rutschen schon ab in eine unheilsame Geistesformation. Und gerade in solchen Phasen, in solchen Augenblicken noch wacher sein und noch achtsamer sein und sich dazu bemühen, vielleicht auch eben diese Mittel, die wir ja angesprochen haben, wie wir ersetzen können, die gerade in solchen Phasen noch konsequenter auch einzusetzen. Also vielleicht ein Mantra, das wir gelernt haben, da gleich das Mantra dann zu rezitieren. Wobei es kann natürlich auch sein, jetzt habe ich keinen Bock auf das Mantra. Das bringt eh nichts. Und so, und dann, ja. Dann Achtsamkeit auf den Körper vielleicht üben. Ja. Und sich auch nochmal vergegenwärtigen, unheilsame Geistesformationen. Wenn wir denen Raum geben, dann werden sie dann halt irgendwann auch zu Gewohnheiten. Und es ist dann oft gar nicht mehr leicht, dann aus diesen eingefahrenen Gedankenformationen oder Gedankenfurchen, könnte man auch in dem Fall sagen, da wieder rauszukommen. Also darum auch da große Achtsamkeit und immer wieder üben und immer wieder sich bewusst machen, dass unsere Gesinnung, unsere Gedanken, unsere Absichten, unsere Ausrichtung, unsere Einstellung, dass das die Basis ist für all unser Karma machen. Ja, und wenn wir da immer wieder erlauben, dass wir da ja nicht so ganz gutes Karma machen, ja, dann werden natürlich die Furchen auch tiefer. Und da eben zu versuchen, auch gerade ja, in so einem langen Kurs, wie wir hier sind, wie wir hier verbringen, da ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit auch da, dass wir alte Furchen mal ein bisschen auflösen und vielleicht neue Furchen auch etablieren, neue Gedankenformationen, neue Gewohnheiten auch etablieren. Also, und es wird auch so sein. Ihr werdet als andere Menschen nach Hause kommen, wie ihr hier angekommen seid. Leider muss man sagen, ist natürlich dann die Welt, die einen zu Hause erwartet, die hat sich nicht so groß geändert. Ja, und dann ist am Anfang vielleicht sogar eine gewisse Schwierigkeit damit verbunden, jetzt halt wieder mit dieser Welt auch wieder gut einzuschwingen oder gut zu sein oder gut da wieder ja, damit zurechtzukommen. Aber jetzt sind wir noch hier. Das wird dann das Thema vom Samstag sein. Jetzt sind wir erst noch hier und haben eben noch die Möglichkeit, wirklich da ganz neue Gewohnheiten und Furchen noch einzutrainieren, einzuüben. Also, ja, passt auf eure Gedanken auf. Und dann hatten wir davon gesprochen, das rechte Bemühen auch im Bereich von der Rede, von unseren Gesprächen und so. Und ja, hier schon auch ist natürlich schon das Bemühen im Bereich der rechten Rede, schon auch nochmal vielleicht auf das Schweigen auch nochmal ein bisschen aufzupassen. Uns nochmal wirklich diese Chance zu schenken und nochmal diese wertvollen Tage zu schenken. Und ja, es ist so leicht, wenn wir da in einen Kontakt gehen, dass ganz einfach da der Geist ganz, ganz leicht wieder mit der Außenwelt beschäftigt ist und wir wieder Schwierigkeiten haben, wieder vielleicht auch zu uns zu kommen. Ja. Ja, und dann haben wir auch darüber gesprochen, ja, bei dem heilsamen Handeln. Ich habe auch von herzbasierten Handeln gesprochen, herzbasierter Rede, herzbasierten Handeln, herzbasierter Lebensgestaltung, dann da immer wieder auch zu schauen, dass wir das Unheilsame vermeiden und das Heilsame entfalten. Also das war ja auch nochmal ein großes Thema im Bereich der 5 Übungsempfehlungen. Unheilsames, ich will mich darin üben, keine Lebewesen zu töten und zu verletzen. Und ich will mich darin üben, Liebe und Mitgefühl für die Lebewesen zu entfalten. Also so eben vermeiden und überwinden. Also wir haben das rechte Bemühen sehr, sehr stark schon praktiziert und sehr, sehr stark geübt. Und kommen heute aber nochmal in eine neue Phase der Praxis, dass wir dieses rechte Bemühen nochmal konsequenter anwenden können. Und zwar ausgerichtet auch auf die rechte Achtsamkeit, sodass wir jetzt nochmal versuchen können, diese rechte Achtsamkeit oder diese kontinuierliche Achtsamkeit, so könnte man es auch ausdrücken, dass die noch mehr aufrechterhalten wird. Und kontinuierliche Achtsamkeit ist die Voraussetzung auch für den achten Schritt, wo dann die rechte Sammlung oder die, ja, die richtige oder volle Sammlung dann, oder Samadhi, Samasamadhi, wo die richtige Sammlung dann eintreten kann in der Meditation auch. Also hier jetzt das Bemühen noch mehr tiefer ausgerichtet auf die Achtsamkeit und dann noch tiefer einzusteigen in die Meditation. Und da, wie gesagt, ist diese kontinuierliche Achtsamkeit vielleicht jetzt nochmal so einen Entschluss zu fassen. Ich möchte jetzt in dieser Woche nochmal richtig dranbleiben. Ich möchte nochmal dieses Training auch machen. Wirklich so viele Momente, wie es mir möglich ist, bewusst zu erleben. Ja. Immer wieder mich mit meinem Bemühen, mich zurückzuholen in den gegenwärtigen Moment, immer wieder zurückzuholen in das Leben, immer wieder zurückzuholen in das Dasein, immer wieder zurückzuholen zu mir selbst, immer wieder hier und jetzt. Diese ganz großen Worte, die von allen spirituellen Lehrern auch immer wieder verwendet werden. Hier und jetzt. Eckhart Tolle, ein ganz berühmter spiritueller Lehrer, ich weiß nicht, habe ich ihn schon erwähnt hier im Kurs schon, ja. Und momentan, wie gesagt, einer der bekanntesten oder vielleicht sogar der bekannte spirituelle Lehrer. Und der hatte dann nach seinem Erleuchtungserlebnis, hatte er dann so auch irgendwann so den Impuls, das jetzt auch, was er da erkannt hat und was er da erlebt hat und was er daraus schließt und so. Und das nochmal in einer Buchform auch zu bringen. Und dann war die Frage ja, was könnte ich für einen Titel verwenden für das Buch? Und dann war jetzt. Das war der Titel, jetzt. Und man denkt, okay, jetzt ist jetzt vielleicht nicht der ganz große Reißer-Titel. Und so wurde er auch so vom Verlag und so, wurde erst einmal darüber diskutiert. Da gibt es doch auch schon so viele Bücher über dieses Thema Hier und Jetzt. Also da gibt es ja einige bekannte Autoren, die über Hier und Jetzt gesprochen haben. Und er hat sich aber nicht beirren lassen und hat es dann tatsächlich jetzt genannt. Und es ist einer der größten Erfolge in der buddhistischen Literatur geworden, dieses Buch von Eckhart Tolle, Jetzt. Also diejenigen von euch, die das Buch nicht kennen, unbedingt äußerst, äußerst empfehlenswert. Also ich lese auch immer wieder mal und es inspiriert mich immer wieder vom Neuen. Also das ist auch interessant, obwohl es ist jetzt nichts Neues drin. Man weiß das alles, man kennt das alles. Und trotzdem hat dieses Buch hat diese Qualität, dass es einen tatsächlich immer wieder in den gegenwärtigen Moment führt. Also so, dass man wirklich durch das Buch auch den gegenwärtigen Moment immer wieder schön und neu erleben kann. Das ist ganz beeindruckend, also wie er das so geschafft hat da. Ja, diese Worte hier und jetzt. Hier da sein, da wo man eben ist und im gegenwärtigen Moment zu sein. Und da eben nochmal sich daran zu erinnern, es gibt keinen anderen Augenblick, es gibt keinen anderen Ort. Es ist der Ort, wo wir jetzt sein können und der Augenblick, wo wir jetzt leben können. Es gibt keinen anderen Ort, wo wir erleben können. Und wenn wir Interesse haben, ich habe das einmal schon gesagt, wenn wir Interesse haben, ein erfülltes Leben zu leben, dann ist die absolute Voraussetzung, mit dem Leben in Kontakt zu kommen. Und mit dem Leben in Kontakt zu kommen bedeutet, dass wir im gegenwärtigen Moment ankommen müssen. Es gibt keinen anderen Moment, wo wir mit dem Leben in Kontakt kommen können. Drum, wenn wir Interesse daran haben, ein erfülltes Leben zu haben, üben, 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 in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Und dann wird sich das jetzige Leben in seiner ganzen Einzigartigkeit und Schönheit immer wieder neu zeigen. Immer wieder auch versuchen, so diesen Anfängergeist, der aus der Zen-buddhistischen Tradition kommt, der da geprägt worden ist, immer wieder auch diesen Anfängergeist neu zu beleben. Wir begegnen jeden Moment vollkommen neu, der war noch nie da. Und wenn wir mit dieser Offenheit und vielleicht auch Unschuld, unwissend, Unbedarftheit, vielleicht so wie ein kleines Kind, so dieses neugierige, offene Augen, Interesse haben, gegenwärtige Moment. Und dann kann sich das Leben in seiner ganzen Einzigartigkeit und Schönheit und Vielfalt und Fülle auch zeigen und uns schenken. Wenn wir es immer wieder in dem ersticken, was wir alles schon wissen über das Leben, und ja, das ist tatsächlich so eine Art Ersticken, oder über, mit all den Informationen, die täglich auf uns einströmen, dann dem Leben so zu begegnen, das ist für den gegenwärtigen Moment natürlich total fatal. Der hat da keine Chance mehr. Ja. Und das ist eben das, ja, eine der großen Botschaften, die auf spirituellen Wegen eben auch gelehrt wird. Das Leben ist ganz einfach. Es ist ganz, ganz einfach, das Leben. Man muss nicht viel wissen über das Leben. Es ist ganz einfach. Es ist jetzt. Immer jetzt. Und wenn wir da auch wieder unsere Gesellschaft, unsere Welt anschauen, es ist dermaßen kompliziert geworden, das Ganze. Und ein paar Pancha, der, ich weiß gar nicht, ob es aus der Pali-Sprache ist oder aus der hinduistischen Tradition kommt, dieser Begriff Papancha. Eine Papancha-Welt, eine Vielfaltswelt, ein Angebot, wo wir tatsächlich oft total die Orientierung verlieren und total verloren gehen. Und einen spirituellen Weg zu gehen, bedeutet auch, wieder den Weg zur Einfachheit auch zurückzufinden. Wir haben alle, ich denke, viele, viele Menschen haben diese Sehnsucht auch. Es soll irgendwie wieder einfacher werden, es soll wieder übersichtlicher werden, es soll ein bisschen ruhiger werden. Also das haben ja alle diese Sehnsucht. Und gleichzeitig sind wir dabei, noch mehr zu entwickeln, sodass noch mehr Fülle entstehen kann, dass noch mehr konsumiert werden kann, dass noch mehr vermittelt werden kann, dass noch mehr Informationen da sind. Und ja, und das sich auch immer wieder bewusst zu machen. Um was geht es denn eigentlich? Und das ist natürlich so diese Hauptbotschaft von der Achtsamkeit auch. Das ist immer, Achtsamkeit ist immer im Hier und Jetzt anzukommen. Wobei dieses Wort Achtsamkeit, das ist die klassische Übersetzung für Sati, das Pali-Wort für Achtsamkeit, Sati, und hat der ehrwürdige Nana Ponika, der tolle Übersetzungen gemacht hat, einer der ersten deutschen Mönche war, nach Nana Tiloka war er der vielleicht bekannteste deutsche Mönch, und der hat dann eben im Pali kennen die Schriften auch ins Deutsche übersetzt und hat damals eben den Begriff Achtsamkeit gewählt und geprägt, und der hat sich sehr, sehr etabliert in der buddhistischen Tradition, aber nicht nur in der buddhistischen Tradition, ist er auch ein Begriff geworden, der auch in diesem von John Kabat-Zinn, dem MBSR-Programm, sehr zentral ist, und wo man aber vielleicht doch auch schauen muss, was bedeutet denn jetzt Sati wirklich? Und ich habe immer bei mir auch gespürt, und dass Achtsamkeit ein Aspekt ist von Sati, aber es ist nicht das, was es wirklich ist. Und ich habe da meinen ganzen Retreat damit verbracht, nur zu schauen, was bedeutet Sati. Also es ist auch interessant, war ich 3 Monate in Amerika in einem Retreat und habe nur geschaut, was ist Sati. Also es ist auch eine Möglichkeit, einspitzig in die Tiefe zu kommen. Und irgendwann ist dann der Begriff hochgekommen, Sati ist Bewusstsein. Bewusstsein. Und Satipatthana, die Übung von Sati, ist die Entfaltung des bewussten Seins. Mehr ist da nicht. Ich habe mir gedacht, ja genau, das ist es. Bewusst leben, bewusst erleben, bewusst den gegenwärtigen Moment mitbekommen. Mehr ist da nicht. Ja, das ist Sati. Ja. Und Achtsamkeit hat manchmal so ein bisschen die Gefahr, auch ein Segen, aber gleichzeitig auch kann es eine gewisse Gefahr auch sein, dass durch diese Achtsamkeit eine Position eingenommen wird, wo man in eine so Beobachterposition kommt und dann vielleicht nicht mehr wirklich im Leben drin ist. Und darum finde ich den Begriff auch Bewusstsein perfekt, bewusst erleben, bewusst leben perfekt, weil da zwei Komponenten da sind. Und der Buddha hat auch von den beiden Komponenten auch gesprochen, wo er Sati nochmal erklärt hat. Und er hat dann bei den Erklärungen oft auch noch einen weiteren Begriff hinzugenommen. Er hat dann den Begriff Sampajanya dazugenommen, Sati Sampajanya. Und da hat er das nochmal aufgeteilt, diese Achtsamkeit oder dieses bewusste Sein, dieses bewusste Erleben. Und da ist Sati dann mehr das Sein, das Erleben. Und Sampajanya ist diese Instanz, diese Wissensklarheit wird es normalerweise genannt, die mitbekommt, was ich da erlebe. Ja. Bewusstes Sein, bewusstes Erleben, bewusst mitbekommen, den gegenwärtigen Moment bewusst mitbekommen. Also so einfach ist es. Ja. Und wo das auf einmal so klar war, Bewusstsein, also nicht Bewusstsein, sondern Bewusstsein, gell, aus den beiden Komponenten, die Bewusstheit und das Sein. Ja. Wo mir das dann so klar geworden ist, also da ist eine Befreiung dann in mir aufgetaucht und habe gewusst, ja genau das ist es. Das war dann so klar, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich gewusst habe, genau das ist es. Ich war so berührt und so ergriffen, möchte ich fast sagen, weil es so was Zentrales ist und so was Wichtiges ist. Und bei mir ist immer so, wenn ich dann berührt bin und die Tränen kommen, dann weiß ich, ja, das stimmt. Also das, und da war das auch so. Das war wie ein Aufatmen. Boah, ja, genau. Und dann war auch gleichzeitig auch klar, und da werden wir dann auch diese Woche darauf zu sprechen kommen, wohin diese Praxis dann auch führt. Und wenn wir von Vertiefungen sprechen, zum Beispiel, ist auch wieder interessant, dass wir dann auch wieder diesen Begriff verwenden können. Vertiefungen, die Jhanas, das ist vertieftes, bewusstes Sein. Ja? Vertieftes, bewusstes Sein. Haben wir auch wieder diese zwei Möglichkeiten. Und wenn wir in dieses vertiefte Sein reingehen, ja, dann spricht man von der klassischen Jhana. Wenn man ganz in dieses Sein, in dieses Baden reingeht, ja? Das ist dann, was mit Jhana gemeint ist. Wenn wir dann mehr in die Bewusstheit gehen über das, was wir da erleben, dann sind wir eigentlich mehr in der Vipassana-Haltung, in der erkennenden Haltung. Beides ist vorhanden. Ist auch ein großes Gebiet, wo immer wieder auch diskutiert wird oder zumindest überlegt wird, wann findet denn Einsicht statt im Bezug auf die Vertiefungen. Ayakema hat immer gesagt, nach den Vertiefungen. Bhante Gunaratana, ein wunderbarer singalesischer Mönch, der seit 60 Jahren in Amerika lebt, auch tolle Bücher geschrieben hat, also eins der bekanntesten Bücher auf dem buddhistischen Markt ist Mindfulness in Plain English. Das war der Bestseller schlechthin. Also der ist über 1 Million Mal verkauft worden. Und das ist für ein buddhistisches Buch sehr, 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 sehr hohe Verkaufszahl. Mindfulness in Plain English. Also Achtsamkeit mal in einer Umgangssprache ausgedrückt oder in Klartext ausgedrückt. So ist der englische Titel. Und Bhante Gunaratana hat gesagt, Einsicht findet in der Jhana statt. Interessant. Wer hat jetzt recht, Ayakema oder Bhante Gunaratana? Und dann war noch ein anderer Mönch, der auch hier mal Kurse gegeben hat, ein bisschen den Kontakt verloren, Bhante Dhammadipa, ein tschechischer Mönch, mit dem habe ich auch dann über dieses Thema gesprochen, weil der hat es in seinen Belehrungen, hat das eben ausgeführt, der hat dann gesagt, zwischendrin. Also auch interessant, zwischendrin. Und ich muss sagen, ja, ich bin in der dritten Fraktion, ich bin auch, genau, das ist für mich auch richtig so, zwischendrin. Ja. Wenn man in der Vertiefung im Baden ist, dann kann natürlich keine Einsicht in dem Moment stattfinden. Aber wenn man dann rausgeht, ist man nicht ganz draußen aus der Vertiefung, sondern diese Vertiefungsqualität ist ja noch da. Und in dem Moment kann man natürlich auch erkennen, und wenn es um Einsicht geht, geht es vor allem immer darum, die drei Daseinsmerkmale auch mitzubekommen oder zu erleben oder zu erkennen. Und wenn man dann so aus der Vertiefung so halb, sage ich jetzt einmal, draußen ist, dann kann man erkennen, dass auch da in der Vertiefung immer noch auch eine leichte Bewegung da ist. Dass da immer noch auch Vergänglichkeit da ist, verändert sich auch die ganze Zeit. Es bleibt nicht gleich, es ist kein statischer Zustand, sondern auch ein dynamischer Zustand. Allerdings nichts im Vergleich zu der Dynamik, wo man normal im Alltag kennt. Es ist schon eine sehr, 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 sehr beruhigte Dynamik. Also Dynamik ist vielleicht da auch gar nicht mehr das richtige Wort, weil Dynamik ist immer was Lebhaftes. Wobei in der ersten Vertiefung kann es durchaus sein, bei Piti, dass das tatsächlich noch sehr dynamisch ist. Ja. Auf alle Fälle, wenn man da so halb drin ist, nicht mehr ganz im Baden, aber auch noch nicht ganz draußen, dann kann man deutlich erkennen, ja, ist immer noch Bewegung da, immer noch Vergänglichkeit da. Und wo Bewegung ist, kann man auch erkennen, ist natürlich auch Reibung da. Und wo Reibung da ist, ist Dukkha. Ja, ist noch nicht der totale Frieden da. Und aus diesem Erkennen heraus, entweder, dass man den Hauptfokus auf die Vergänglichkeit richtet oder den Hauptfokus auf dieses noch nicht ganz friedlich, noch nicht ganz zur Ruhe gekommen, dieser Herz-Geist-Bereich, kann die Bereitschaft entstehen. Und so ist der Weg eben, kann die Bereitschaft entstehen, auch von dieser subtilen Welt noch mehr loszulassen und noch mehr in die Tiefe zu gehen. Ja. Sich noch mehr zu öffnen, sich noch empfänglicher zu machen. Und es geht da vor allem immer darum, sich noch empfänglicher zu machen, sich noch mehr einzulassen. Ja, das ist das Zauberwort eigentlich hier in dieser Praxis, dieses Einlassen. Der Weg der Achtsamkeit und der Weg der Vertiefungen hat zwei Komponenten. Und zwar ist die eine Komponente ist Loslassen, ja, und die andere Komponente ist Einlassen. Bei der Achtsamkeit, was lassen wir los? Vergangenheit und Zukunft. Loslassen, ja, ist klar. Vergangenheit und Zukunft hat mit dem gegenwärtigen Moment nichts zu tun. Also klar, Vergangenheit und Zukunft, wenn das in unseren Gedanken oder in unseren Gewohnheiten oder in unseren Konditionierungen hochkommt und da jetzt nochmal dieses tiefergehende Bemühen eben, ja, rechtes Bemühen, hier nochmal das tiefergehende Bemühen, alles letztendlich, was nichts mit dem gegenwärtigen Moment zu tun hat, loslassen. Vermeiden, überwinden, ja, loslassen. Und dann, was bleibt übrig? Der gegenwärtige Moment. Ja. Vergangenheit und Zukunft loslassen, auf den gegenwärtigen Moment einlassen. Ja. Sich dem gegenwärtigen Moment hingeben, einlassen. Ja. Und nicht zu denken, ja, ich lasse jetzt Vergangenes, das habe ich jetzt verstanden, Vergangenes. Und ich denke, wir sind jetzt auch in einer Phase vom Retreat, wo jetzt eigentlich alles, was wir hier mit hergebracht haben, das müsste jetzt gut möglich sein, dass man das jetzt losgelassen hat. Ja, wobei, wenn man dann doch einmal wieder gedacht hat, ich muss doch in Kontakt gehen mit zu Hause, dann kann es schon sein, dass diese Welt auch wieder ein bisschen reindringt. was jetzt eher vielleicht die Gefahr ist, dass man, darum habe ich jetzt versucht, da eigentlich gar nicht auf den Samstag hinzuweisen, aber trotzdem musste ich es kurz ansprechen, ist die Gefahr, dass wir schon wieder ein bisschen in die Richtung gehen. So der kommt schon wieder der erste Geruch von der Zukunft so rein. Eigentlich sind wir noch da und jetzt ist die perfekte Situation, noch mal tiefer zu gehen und dann kommt schon dieses, ja, kommt schon ein bisschen so rein, der Geruch. Vielleicht auch, kann auch sein, noch eine Woche. Aber jetzt habe ich es ja bald geschafft und dann, wenn ich dann nach Haus fahre und dann, ja, dann lasse ich es mir richtig gut gehen. Ja, bitte. Also wenn ihr dann zu Hause seid, dann lasst es euch richtig gut gehen. Ich meine, der ganze spirituelle Weg geht um nichts anderes. Das ist die zentrale Anweisung vom spirituellen Weg, sich es richtig gut gehen zu lassen. Ja. Wir sind nur hier. Das einzige Training, was wir machen, ist Dukkha loszulassen. Nichts anderes. Um es uns richtig gut gehen zu lassen. Das ist die Anweisung, die Buddha gegeben hat. Das sind die vier edlen Wahrheiten. Wird manchmal so, so anstrengend und so viel leiden und so. Der Buddha hat nur gesagt, Leiden loslassen. Ja. Und das ist eben unser Ich. Ja, wir würden gern das Leiden loslassen, aber das Ich, das kommt da immer wieder mit rein. Ja, hallo, ich würde auch gern das Leiden loslassen, sagt das Ich und sagt, ja. Leiden loslassen finde ich super, er sagte sich. Aber ich möchte dabei sein, wenn das erlebt wird, wenn das losgelassen ist. Gell? Ich möchte dabei sein. Das ist eben die Krux, die wir haben. Das ist dieses Paradox fast. Also diese Schwierigkeit, der wir da gegenüberstehen. Ja. Und das, vielleicht auch einmal eine Möglichkeit, sodass man es so ein bisschen... Vielleicht auch mal ein bisschen liebevoller zu unserem Ich sind. Das ist ja auch nicht so schön für unser Ich, wenn es ständig der Sündenbock ist und ständig für alles verantwortlich ist. Ja, das ist ja auch, wenn man sich dann nochmal in das Ich reinversetzt und das sollte uns ja nicht so schwer fallen. Es ist ja ständig da. Und dann, wenn man ständig so getadelt wird und kritisiert wird und jetzt bist du immer noch da. Ja, vielleicht ist es auch mal eine gute Möglichkeit, da ein bisschen liebevoller auch zu sein und zu sagen, okay, du darfst dabei sein. Und dann lass uns aber auch zusammen für das große Ganze öffnen. Lass uns zusammen ein bisschen weiter werden und ein bisschen offener werden, ein bisschen lichter und leichter werden. So, und vielleicht lässt sich das Ich so an die Hand nehmen und geht dann mit in diesen offenen, weiten Raum. Auch mal eine schöne Möglichkeit vielleicht. Und vielleicht sagt dann das Ich tatsächlich irgendwann, irgendwie bin ich auch froh, dass ich diese mühsame Arbeit, die ich die ganze Zeit machen muss, wo ich dir eben diese Erfahrung schenken möchte, wie es sich anfühlt, getrennt zu sein, wie es sich anfühlt, verdichtet zu sein, wie es sich anfühlt, all den Schmerz zu haben. Ich bin, um ehrlich zu sein, auch froh, wenn ich diesen Job langsam auch abgeben darf. Vielleicht ist da auch so eine Stimme da. Oder dass da Bereitschaft da ist, ja, ich habe jetzt genügend Dukkha erlebt, allein in dem Leben, aber vielleicht schon auch in früheren Leben. Ich bin bereit, jetzt diesen Weg auch zu gehen. Nimm mich an deine Hand. Vielleicht auch so eine schöne Möglichkeit, so einmal auch zu praktizieren. Ist ja auch, wenn man jetzt so den wollte ich gerade sagen, den Ober-Ich-Boss, aber was ist das für ein komisches Wort? Also die oberste Ich-Instanz, vielleicht uns die auch mal bewusst macht, den eben Mara, den Verführer. Ja. Ich meine, der hat ja wahrscheinlich auch irgendwann einmal die Nase voll und denkt, jetzt reicht es mir auch, da diesen schwierigen Job da ständig auszuführen und ständig alle in Versuchung zu führen, bloß dass sie diese blöden Erfahrungen da machen müssen. Das ist jetzt halt auch an der Zeit, dass ich auch meine Aufgabe langsam auflösen darf. Und da vielleicht sich auch so mal zu, ja, wir sind in einer Phase von unserer Entwicklung, wo wir als Menschheit insgesamt scheinbar, so wird es in vielen Traditionen gesagt, davor sind, einen großen Bewusstseinssprung zu machen, ja? Eine große Bewusstseinserweiterung zu erleben. Ja? Auch in diesem Mythos von Farnes, von dem wir auch schon gesprochen haben, wo wir am Mittwoch ja diese Steinpyramide bauen wollen zusammen, und ja, da freue ich mich schon total drauf. Also das ist für mich so, ich kann das gar nicht anders ausdrücken, so berührend und tiefgehend, dass wir zusammen dieses Ritual und dieses heilige Gebilde da machen können. Ich hatte jetzt am Wochenende nochmal so ein tiefes Erlebnis, wo auf einmal die ich würde sagen, die Deva oder das Kraftfeld vom Gründen so stark da war und ich da so rein, ja, gerutscht bin oder überschwemmt worden bin. Also dass mir die Tränen gekommen sind, dass ich gespürt habe, Mensch, wir werden jetzt diese Steinpyramide da machen und der heilige Berg, der damit verbunden sein wird, das ist der Gründen. Ja. Das ist der Gründen, der heilige Berg, der damit verbunden sein wird. Und dann bin ich weitergegangen und habe mich dann mit den Dolomiten verbunden und dann war ich genauso wieder so berührt, dass der Gründen auch mit den Alpen, mit den Dolomiten auch natürlich total zutiefst verbunden ist. Das ist alles, die Alpen, ich denke, jeder, der schon mal in den Alpen Bergwandern war, weiß, dass das ein heiliges Energiefeld ist. Ja. Und dann sind wir hier mit diesem heiligen Energiefeld verbunden und bringen das zum Ausdruck mit unserer Praxis, mit dem, was wir jetzt auch die letzten zwei Wochen auch geübt haben und werden das am Mittwoch eben in dieser, ja, kleinen Zeremonie, in diesem, ja, zum Ausdruck bringen. Und also ich bin da so berührt davon, dass es so tief geht. Und da ist nochmal für mich auch so ein Bild hochgekommen, habe mir gedacht, inzwischen wird es immer bekannter, wie Bäume ja total soziale Wesen sind und wie sie ihre Wurzeln, wie die ja unglaublich weit gehen und miteinander verbunden sind. Und dann ist mir auf einmal gekommen, ja, das Gleiche gilt natürlich auch für die Berge. Das ist ja das Gleiche. Man, das ist, sind auch die Alpen, das ist ja ein Kraftgebirge, das ist ein Riesenbaum, könnte man vielleicht auch sagen. Und der hat Wurzeln, die unglaublich weit gehen, und all die Berge, die vorgelagert sind, die sind natürlich logischerweise auch mit diesem großen Baum oder mit diesem großen Gebirge verbunden, so wie der Gründen. Das ist ja klar, das ist der Wächter des Allgäus. Und das ist ja allein, das, davon kann man ja schon erahnen, das ist ein heiliger Baum, heiliger Berg, Wächter des Allgäus. Wächter des Allgäus, der Wachter, Achtsamkeit. Ja, so Achtsamkeit wird manchmal auch als Wächter bezeichnet, wo man an der Wächter, der an der Nasenspitze ist, wo der Atem ein- und ausströmt und der da wacht, dass genau jetzt der Moment erlebt wird und nicht Vergangenheit oder Zukunft da wieder reinkommen kann irgendwie, sondern Achtsamkeit wacht da auch. Ja. Also gerade im Bezug zur Achtsamkeit finde ich total super schön, den Gründen als unseren heiligen Berg auch hier zur Verfügung zu haben. Ja, Achtsamkeit auch neben diesem Begriff von diesem bewussten Sein, bewusst Dasein, ist auch, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt von Achtsamkeit, diese Achtung. Achtsamkeit hat was mit Achtung zu tun. Mit Respekt, mit Wertschätzung hat es zu tun. Ja. Den Dingen gegenüber, den Wesen gegenüber achtsam sein. Und da ist auch so, wir leben in einer so einer Überflussgesellschaft, wo diese Achtsamkeit ja auch diesbezüglich ein bisschen verloren gegangen ist, wo ganz einfach, wenn irgendwas halt kaputt geht, dann schmeißt man es halt weg, so diese Wegwerfgesellschaft. Also wo unglaublich viel produziert wird und ganz billig zu haben ist und dann kauft man sich das und dann hat man es halt eine Zeit und dann weg damit. Also das ist auch so eine üble Entwicklung in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, wo diese Wertschätzung, diese Achtung vor den Dingen und vor den Wesen ja total abhanden gekommen ist. Vielleicht sogar die Würde der Dinge, könnte man auch sagen, ich hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern davon gesprochen, die Würde der Menschen ist unantastbar, die Würde der Wesen ist unantastbar, die Würde der Dinge ist auch, der Dinge in Anführungszeichen, ist unantastbar. Ja, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Auch Dinge haben ein Bewusstsein. Es sind auch nicht nur tote Materie, leblose Materie, sondern auch Dinge haben ein Bewusstsein. Ja. Und wie gehe ich mit dem Ding um? Ja. Nehme ich das als was Totes wahr? Ich weiß ja, ein Freund von mir, der in der Nähe von Rosenheim lebt und seine Abschlussarbeit am Holztechnikum in Rosenheim gemacht hat. Sein Thema war Rindenfarben. Die Rinden von Bäumen zu nehmen und aus diesen Rinden dann Farben zu machen. Und er hat es zu einem hochspirituellen Vorgang auch gemacht. Ist auch so ein Alchemist auch, der dann bei Vollmond hat er dann draußen Feuer gemacht unterm Kessel und hat dann bei Vollmond diese Farben gerührt und mit seinem Bewusstsein eben diese Farben gerührt und eben so dieses ganze Information von seinem Bewusstsein da reingebracht. Und er war dann auch mal hier und wir haben ihn gebeten, mit seinen Farben auch eben unsere Böden auch dass wir die auch damit einlassen können. Und er hat dann uns da lange Vorträge gegeben und wie man zum Beispiel Böden behandelt, wie man sich denen nähert. Und er hat gesagt, Böden mit Wasser behandeln ist ein No-Go. Und das ist, ich meine, natürlich selbstverständlich. Wir haben das Gefühl, Böden eben einen Lack drauf, versiegeln die Böden und dann mit Wasser abwischen. So, das ist es. Aber dadurch ist natürlich das Holz, das wird ja erstickt. Die Lebendigkeit von so einem Boden kommt ja überhaupt nicht mehr zum Vorschein. Und wenn man das einmal sieht, wenn man so ein Holzstück abschmirgelt oder mit einem hohen, ganz am feinen Schmirgelpapier, mit einem 320er Schmirgelpapier abschmirgelt und dann so eine Farbe, so ein Öl oder so eine Rindenfarbe auf so ein Holz drauf tut, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, wenn man dann dieses Kunstwerk sieht. Also wo man dann sieht, wo dann das wie man kann es nicht anders sagen, wie ein Kunstwerk zum Ausdruck kommt und sich in einer Schönheit zeigt. Ja, so ein normales Brett in einer Schönheit zeigt oder so ein Boden, den haben wir auch mit dem Öl eingelassen, das ist ein Kastanienboden, habe ich zusammen mit einem Freund gelegt, den ganzen Boden haben wir gelegt und haben wir dann natürlich auch eingelassen und wir waren platt, wir waren verzaubert von der Schönheit dieses Bodens und das zu erleben, das ist Achtsamkeit, das ist Wertschätzung den Dingen gegenüber. Und dann haben die natürlich auch nicht mit Wasser, weil wenn man dann, wenn das jetzt nicht versiegelt ist, sondern wenn das nur eingeölt ist und dadurch atmen kann und lebendig sein kann, wenn man da Wasser drauf geht, dann kommt natürlich das unter das Öl rein und es fängt dann mit der Zeit an, so auch so ein bisschen grau zu werden. Das kennt man von Fußböden, dass die dann irgendwann so ein bisschen grau werden. Dann muss man es wieder neu abschleifen, dass sie wieder ihre alte, schöne Frische bekommen und muss das wieder neu einölen. Und da hat er gesagt, ja, nicht mit Wasser. Und er hat gesagt, das ist unglaublich, wie schwer das aus den Köpfen der Menschen rauszubringen ist, weil wir das gewohnt sind. Klar, putzen tut man mit Wasser. Und dadurch halt immer wieder eben dieses wertvolle Kunstwerk, Boden oder was auch immer, immer wieder nicht so zu behandeln, wie es eigentlich sich gehört. Aber das ist ein schönes Beispiel, muss ich selber sagen, und bin ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er diese Arbeit macht und so tolle Farben auch macht. Auch ein Künstler, der auch Möbelstücke gemacht hat, wo man, also Möbelstücke ohne einen Nagel, ohne eine Schraube, alles aus Holz. Er hat eine ganze Mühle renoviert, wo er den ganzen Dachstuhl und die ganze Schalung, keine einzige Schraube drin, alles gegratet. Also wer das weiß, graten, da muss man so einen Schwalbenschwanz aus und dann das Gegenstück. Alles gegratet. Das ist schon viele Jahre her, wo er die Mühle ausgebaut hat. Ich konnte schon damals auch verputzen und ich durfte dann die Putzarbeiten übernehmen in der Mühle. Ich war dankbar, dass ich da mitwirken durfte. Ich habe nichts verdient, aber ich war dankbar, dass ich bei dieser Mühle mitwirken durfte. Also so war, bei sowas mitwirken zu dürfen. Ja, das ist Wertschätzung, Achtung, Achtsamkeit, wo man auch das rechte Bemühen immer wieder reinbringen kann, ja, eben mit einer ganz anderen Haltung, mit einer ganz anderen Einstellung, mit einer ganz anderen Gesinnung, dem gegenwärtigen Moment, dem Leben, den Dingen eben zu begegnen. Also und da denke ich, ist ganz, ganz viel Luft nach oben bei uns allen, ja. Die Dinge nicht so selbstverständlich nehmen. Und wenn es eben kaputt ist, weg damit. Früher, wo ich klein war, da war das selbstverständlich, dass man alles erst einmal so und so oft gestopft hat. Also das war dann die Bettlaken oder die Bettlaken, ja, die wurden dann umgenäht. Also das wurde dann, weil sie in der Mitte durchgelegen waren, da wurden sie auseinandergeschnitten und umgekehrt, dass man dann wieder eine Schicht hatte. Meine Schuhe, wer putzt heutzutage noch große Schuhe? Also, es war früher ja. Ein Paar Schuhe. Also es war, in meiner Kindheit war das noch. Ein Paar Schuhe war was sehr, sehr Wertvolles. Ich kann mich heute noch an das Bild erinnern, wie meine Tante, die haben 5 Kinder gehabt und dann hat die immer die Schuhe, Samstag war immer Schuhe putzen und dann waren die Schuhe da aber im Eingangsbereich gestanden. Also ist heute noch da, dieses Bild. Ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Achtsamkeit, von Sati entfalten. Und dann noch ein Aspekt, der wichtig ist, ist sich erinnern. Also es ist auch interessant, dass sich erinnern zentraler Aspekt von Sati ist. Klar, wenn wir uns nicht erinnern an das Dasein, dann gibt es keine Achtsamkeit. Dann gibt es kein wirkliches Leben. Dann gibt es einen Abklatsch vom Leben. Ein Leben, das wir uns eben ausdenken. Aber es ist nicht das Leben selber. Drum da auch immer wieder erinnern an den gegenwärtigen Moment und erinnern an unser innerstes Sein, an unser Herz. Erinnern, auch ganz, ganz wichtig. Immer wieder diese, ich möchte fast sagen, diese herzbasierte Achtsamkeit auch zu entfalten. Ich habe mal einen Vortrag gegeben bei einem MBSR-Kongress und habe da über, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich es genannt habe, den Vortrag, aber habe da versucht, diesen Aspekt des der herzbasierten oder der warmen Achtsamkeit zu sprechen. Weil ganz einfach, insgesamt wurde mir vermittelt in dem Kongress, so festgestellt wurde, dass bei der Achtsamkeitspraxis so eine gewisse Tendenz entstanden war, dass so ein bisschen kühl geworden ist, das Ganze. Also dass so ein bisschen dieses ein bisschen trocken, kühl geworden ist, ein bisschen so. Also wo eben die Achtsamkeit dafür verwendet wurde, ganz rauszugehen aus dem Erleben, wo ich zuerst auch gesagt habe, da gut in die Mitte zu kommen, in eine gute Balance zu kommen. Wenn man ganz rausgeht und dann mit dem Erleben nichts mehr zu tun hat, dann wird es eben so ein bisschen kühl. Ja. Wenn man ganz drin ist im Erleben, kann es manchmal natürlich sein, dass wir dann in den Wellen des Lebens untergehen. Ja. Und da eben zu schauen, dass wir da in eine gute Mitte kommen. Wie es überhaupt auch bei dem rechten Bemühen ganz, ganz wichtig ist, in eine gute Mitte zu kommen. Ja. Da gibt es dieses schöne Gleichnis, das Buddha einem Mönch einmal gegeben hat, der total begeistert war, wo er Buddha gehört hat. Und dann in den Orden eingetreten ist. Und dann hat ihm scheinbar die Gehmeditation besonders zugesagt. Da hat er irgendwie ja, für sich entdeckt, das ist seine Hauptpraxis. Und dann hat er Gehmeditation praktiziert, also mehr oder weniger scheinbar Tag und Nacht, bis die Fußsohlen offen waren und er geblutet hat und der Gehpfad schon voller Blut war und er halt in seinem Fanatismus, muss man ja sagen, versucht hat, jetzt mit aller Gewalt eben erleuchtet zu werden. Und er sieht dann aber dann doch ein, so geht's nicht. Und der Buddha bekommt das irgendwie mit seinem himmlischen Auge und lässt den zu sich kommen, weil er eben auch mitbekommen hat, dass der den Orden verlassen will. Und er lässt ihn dann zu sich kommen und gibt ihm dann dieses schöne Gleichnis von einer Laute, glaube ich. Wir könnten, denke ich, das Gleichnis von einer Gitarre geben. Das ist ja so schön, dass wir die hier haben oder von den Gitarren haben. Und da sagt er ihm eben, stell dir vor, du hast eine Gitarre, könnte man jetzt sagen, und die Saiten sind ganz, ganz stark angezogen, ganz, ganz stark gespannt. Wie hört sich die Gitarre an? Das kann man nicht anhören, das hört sich ja furchtbar an. Und jetzt stell dir vor, die Saiten sind ganz, ganz lose gespannt, ganz, ganz locker. Wie hört sich das an? Das kann man nicht anhören, das hört sich furchtbar an. Und dann sagt er ihm, du musst die Gitarre richtig stimmen. Das muss in der Mitte sein. Das muss stimmig sein. Und die Achtsamkeit muss stimmig sein. Das rechte Bemühen muss stimmig sein. Es muss in der Mitte sein. Dann hört es sich richtig an. Und so in der Art sollst du praktizieren. Und dann fängt er an, in dieser Art zu praktizieren. Und ja, soweit ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr ganz sicher im Kopf, aber soweit ich weiß, ist er dann auch irgendwann einer der Erleuchteten geworden. Also so da diesen mittleren Weg zu finden, den der Buddha immer wieder erklärt hat und der in vielen, vielen Bereichen immer wieder vorkommt. Auch bei der Achtsamkeit, ja, auch da in eine gute Balance zu kommen, in die Mitte zu kommen. Ja, nicht so weit rauszugehen, sodass man sozusagen mit dem bewussten Erleben nichts mehr zu tun haben, nicht mehr drin sind im Erleben, sondern nur noch in der Beobachterposition, aber auch nicht nur im Erleben untergehen, wo dann die Wellen des Erlebens über uns ständig zusammenschlagen und wir überhaupt keine Distanz mehr haben zu dem Erlebten. Also da eben, wenn wir wieder ganz untergehen im Erleben, dann wieder schauen, jetzt mehr wieder in die Distanziertheit zu kommen, in die Beobachterposition. Wenn es so kühl wird und so ein bisschen kühl wird, dann schauen, dass wir wieder mehr ins Erleben kommen. Und dann vielleicht auch immer wieder das Herz mit reinnehmen. Herzbasierte Achtsamkeit wäre vielleicht ein schöner Begriff. Auch da. Alle Glieder sind letztendlich herzbasiert, alle Glieder. Ob es rechte Gesinnung, rechte Rede, rechte Handlung, rechte Lebenserwerb, rechtes Bemühen ist. Es muss immer das Herz dabei sein. Sonst wird es eben so kühl. Und wer möchte schon einen Weg gehen, der kühl ist und trocken ist? Man kommt auch auf ein gewisses Stück, kommt man schon auch auf dem Weg mit, wenn es sehr kühl ist. Aber geht auch ein bisschen was ab. Ja, dann, nein, nicht mehr. Zeit ist fortgeschritten. Ich brauche nicht mehr zu den 4 Bereichen der Achtsamkeit kommen. Da werden wir morgen weitermachen. Und ja, wir werden schon es schaffen, den 8-fachen Pfad. Für heute. Das noch ganz kurz nachklingen lassen. Und dann ist schon wieder Mittagsessenszeit.